möchte gerne die heutige Besinnung von dem ausgehen, dem Losungswort für heute. Ich weiß nicht, wem es schon begegnet ist heute Morgen. Aus Psalm 112, Vers 4 lautet: In der Finsternis erstrahlt den Aufrichtigen ein Licht, gnädig, barmherzig und gerecht. Das ist der Losungsvers für den heutigen Tag. Wer in der Bibel lese, in der eigenen Bibel lese, mit den Losungen unterwegs ist, weiß, diese Losungsverse, der dazugehörige neutestamentliche Lehrtext, die wurden ausgewählt und sollen ein Leitwort für den entsprechenden Tag sein. Aber es sind Worte, die immer auch etwas aus dem Zusammenhang herausgerissen oder herausgenommen sind, mindestens, und es oft gut tut, nebst der wohltuenden Zusage oder der vielleicht nötigen Herausforderungen, das Umfeld zu betrachten, damit wir nicht in die Irre geleitet werden, es falsch verstehen, missverstehen oder wir daraus sogar ein frommes Orakel machen. Der Losungstext für heute aus Psalm 112, und ich möchte gerne nun diesen Psalm auch noch lesen, nachdem wir den vorangehenden schon gehört haben. Sie gehören zusammen, diese zwei Psalmen. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Halleluja! Glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer Gottes Gebote mit Freude befolgt. Seine Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich sein. Ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben, werden von ihm gesegnet. Wohlstand und Reichtum sind im Haus eines solchen Menschen zu finden. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Aufrichtigen Menschen strahlt in der Finsternis ein helles Licht auf. Gnädig, barmherzig und gerecht ist Gott. Gut steht es um den, der barmherzig ist und anderen etwas leiht. Vor Gericht wird er sein Recht behaupten können. Ja, niemals wird er ins Stolpern geraten, in ewig guter Erinnerung wird er bleiben, der nach Gottes Willen lebt. Vor einem schlimmen Gerücht hat er keine Angst. Sein Herz ist zuversichtlich, voll Vertrauen auf den Herrn. Gefestigt ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er schließlich herabblicken darf auf alle, die ihn angegriffen haben. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Er behauptet sich und genießt hohes Ansehen. Der Gottlose sieht es und ärgert sich. Voller Wut knirscht er mit den Zähnen und geht doch unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Ja, die Wünsche der Gottlosen werden mit ihm untergehen. Ich weiß nicht, welches Wort euch vom Losungstext vielleicht hängen geblieben ist. In der Finsternis erstrahlt den Aufrichtigen ein Licht. Gnädig, barmherzig und gerecht ist Gott. Vielleicht das Licht erstrahlt. Das ist die Zusage. Dem Aufrichtigen lässt Gott sein Licht leuchten. Wie wohltuend. Aber ich höre noch etwas. Wo Gottes Licht ist, dem Aufrichtigen, da ist sonst eben eher düster, dunkel, finster. Sonst würde ja der Unterschied kaum auffallen. Der Vers, der heutige Losungsvers, ist gewissermaßen eine Zäsur im ganzen Psalm, der sonst vom Segen für den Menschen redet, der sich an Gott hält, für den Gottesfürchtigen. Der Psalmist stellt in einer gewissen Einseitigkeit die Erfahrung heraus, dass der lebendige Gott für die Seinen sorgt, auch materiell, finanziell, für das leibliche Wohl. Aber der Psalmbeter kennt auch das andere, dass Glaubende manchmal durch Nöte, durch Finsternis müssen. Und ich glaube, es ist gut und wahr, wenn wir es immer wieder hören. Gott sorgt für die Seinen, Gott sorgt für dich, wenn du dich ihm anvertraust. Und dafür wollen wir einüben, ihn zu loben, ihm zu danken. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Aber der Umkehrschluss führt häufig in eine Sackgasse, dass der, der gerade keinen materiellen Wohlstand hat, von Gott vergessen würde, vernachlässigt wird. Das wäre wohl falsch, dieser Umkehrschluss. Aber es gibt die Feststellung, dass auch Menschen unter Gottes Segen, von Gott gesegnete Menschen, da und dort Finsternis erleben, wo Gott sein Licht geben will, wo Gott Lichtorientierung sein will in dieser Dunkelheit. Noch ein weiteres, bevor wir etwas mehr auf diesen Psalm eingehen, noch. Psalm 111 und 112 gehören zusammen. Sogar noch der 113. Beide Psalmen beginnen mit einem Halleluja. Darum der Titel der heutigen Predigt, ein Halleluja auf Gottes Werke und dem Menschen, der ihm mit Ehrfurcht begegnet. Das Halleluja auf Gott. Dann, die einzelnen Verse sind in beiden Psalmen in ihrer ursprünglichen Form dem Alphabet nach die Verse aufgereiht. Das ist im Deutschen schlecht wiederzugeben. Aber es macht's dann kunstvoll, schön gestaltet und gut lernbar. Man orientiert sich am Alphabet und es kommt einem in den Sinn, was als nächstes kommt. Übrigens, das ist auch in Sprüche 31 so. Das Lob für die gute Hausfrau oder über die gute Hausfrau. Sprüche 31. So verwundert es nicht, dass gerade diese Psalmen Eingang finden in die jüdische Gottesdienstliturgie. Die Psalmen gehören zusammen, so dass Psalm 111 zuerst Gottes Werk preist, Gottes Werk rühmt, sein Werk in der Natur, mit seinem Volk und die Spitze in seiner Erlösung. Und darauf folgt quasi als Anwendung im Psalm 112 der Ruf: Glücklich ist der Mensch, der sich diesem Gott anvertraut, diesem herrlichen Gott, diesem großen Gott. Glücklich ist, wer sich daran hält, das Lob für den Gottesfürchtigen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Psalm 112 nicht isoliert lesen. Wir stehen sonst vielleicht in der Gefahr, des Wohlstandsevangeliums zu hören, zu lehren. Sonst stehen wir in der Gefahr, dass wir zum Schluss kommen, dass Segen machbar, materieller Reichtum durch Glauben produzierbar wird. Und so wird die Wirkung des Gottvertrauens, dass Gott sorgt, zum Antrieb für unser Glauben. Wir glauben, damit wir reich werden. Wir glauben, damit Gott uns segnet. Und glauben nicht, weil Gott Gott ist. Glaube verliert das Ziel. Dann steht nicht mehr Gott im Zentrum unseres Strebens, sondern die Wirkung, das Ergebnis, möglichst in Schweizer Franken. Doch gerade dann verliert Glaube das, was ihn ausmacht. Die Gottesbeziehung, die vertrauensvolle Beziehung zu Gott, in Ehrfurcht, in Gottesfurcht zu leben. Das wird immer wieder Auswirkungen haben, in Gottesfurcht zu lesen, ist ein bisschen ein altmodisches Wort, finde ich. Ich glaube, es gibt im Modernen kein modernes Wort für Gottesfurcht. Man hat es vielleicht abgeschafft. Es wird Auswirkungen haben, es wird auch manchmal sichtbar, vielleicht in materiellen Gütern auch, mit irdischen Gütern, aber oft auch unmittelbar, vielleicht verborgen, vielleicht auch im geistlichen Reichtum, in dem unser Glaube Tiefe an Weite gewinnt. Ich glaube, so ist auch Matthäus 6,33 zu verstehen. Viele von euch kennen das. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, so wird euch alles andere zufallen. Das ist übrigens der biblisch begründete Zufall. Wird euch alles andere zufallen, sonst gibt es wohl keinen Zufall. Aber es wird nicht darum gehen, dass wir um des Zufallens willen nach Gottes Reich trachten, dass wir möchten, dass alles uns zufällt und darum wir halt noch nach Gottes Reich etwas schielen. Sondern es wird sich auch dort erweisen, wo wir wirklich Gottes Reich suchen, unsere Wünsche zurückstellen. Vielleicht auch unsere theologischen Vorstellungen, wie Gott ist, wie Jesus sein sollte, zurückstellen und hören auf diesen Jesus, auf Gottes Wort. Dort wird es Wirkung haben. Und Gottes Wille ist letztlich, dass alle Menschen gerettet werden. Wer nur auf Gottes Reich schielt, damit er mehr bekommt, wird wohl am Ziel vorbeigehen. Und wohl ähnlich zu verstehen ist es auch mit dem Segnen. Wenn wir segnen, damit wir gesegnet werden, geht es wahrscheinlich am Ziel vorbei. Aber wir werden erfahren, wenn wir Segen weitergehen, geben, dann werden wir selbst Anteil bekommen darin. Ihr merkt, Gottes Zusagen sind uns gegeben als Zuspruch, als Ermutigung. Aber ich denke, dass dort, wo wir sie instrumentalisieren, dass es dann am Ziel vorbeigeht. Gerade auch diese Aussagen aus diesem Psalm, wo es um Reichtum, um materielle Zuwendung von Gott geht. Der Gesegnete, der Reiche, dem Gott Gaben, auch Materielles anvertraut hat, ist auch beauftragt. Es heißt hier nämlich, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Der Reiche hat hier auch einen Auftrag, der Reiche, der aus Gottesfurcht lebt. Ich spitze es mal zu, ich weiß nicht, ob man so dürfte, aber ich mach's mal. Wahre Gottesfurcht zeigt sich darin, dass wir einerseits Gottes Angesicht immer wieder suchen. Was ist dein Wille? Und dann nicht nur fragen, sondern auch hören und tun. Und im Zweiten, im Alten wie im Neuen Testament, hat es immer eine zweite Dimension, nämlich die Zuwendung, die Hilfe für Bedürftige. Und je nach Kultur, je nach Gemeindekultur, verstehen wir manchmal nur das eine, Gott suchen, Punkt. Und vergessen das Zuwenden an die Bedürftigen. Oder vielleicht verlieren wir uns manchmal in sozialer Gerechtigkeit und vergessen, dass es aus der Gottesbeziehung kommen soll. Aber hier ist er teilt mit vollen Händen aus, der Gottesfürchtige, und beschenkt die Bedürftigen. Ich spitze es noch zu. An dem, wie wir uns um Benachteiligte in der Gemeinde zuerst sicher und darüber hinaus, indem wir uns um Benachteiligte kümmern, wird erkennbar, wie es sich um meine Gottesfurcht, wie es dort darum steht. Gottesfurcht mündet in derselben Handlung, wie Jesus gelebt hat, sich dem Bedürftigen, dem Armen, dem Verlorenen zuwenden. Erlösung zu bringen, ja, das können wir nicht selber, aber bezeugen, bei Jesus ist Erlösung. Anteil geben an der Botschaft, sie nicht zurückhalten, die gute Botschaft, aber auch praktische, materielle Zuwendung, wo es notwendend ist, wo es die Not wendet. Ein Schlüsselvers für diese bei den Psalmen ist wohl der letzte aus Psalm 111 und mit diesem Gedanken beginnt nachher auch Psalm 112. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaftig klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewig. Und dann Psalm 112, Halleluja. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Glücklich wird, ist der zu nennen, wird der gepriesen, der von Gottes Rettungstat her Ehrfurcht diesem Gott bringt. Ich habe schon gesagt, Ehrfurcht, Gottesfurcht, vielleicht ein altmodischer Begriff. Ich habe ein Zitat gefunden, das für mich gut zum Ausdruck bringt, was es meinen könnte. In der Ehrfurcht vor Gott wird sein Tun so ernst genommen, dass es mein Leben bestimmt. In der Ehrfurcht oder in der Furcht vor Gott wird sein Tun so ernst genommen, nicht, dass ich darüber nachdenke und es wieder vergesse oder dass ich es für gut befinde, dass es mein Leben bestimmt. Gottes Furcht ist nicht das Gleiche wie Angst. Gottes Furcht ist nicht Ausdruck von Angst, sondern vielmehr Ausdruck wertschätzender Liebe, Achtung vor Gott. Auch nicht eine beliebige Liebe, mit der ich Gott so verhätscheln kann und mir verfügbar machen kann. Gott ist immer der Heilige, auch wenn er nahe gekommen ist in Jesus. Gott ist nicht mein Kumpel. Auch wenn er der Nahe ist, bleibt er der Heilige. Mein Vater, aber in Christus, nicht wegen mir, sondern wegen Christus. Und der Psalmist macht Gottes Furcht deutlich, indem, dass der Betende sagt, ich habe Freude an deinen Geboten oder ich habe Freude, deine Gebote zu halten. Ich frage mich, leben wir in Angst vor Gott oder in Gottes Furcht, die sich an Freude an seinen Geboten zeigt? Es gibt so manches, wo wir uns darüber freuen, aber an seinen Geboten ist ein Spiegel, in den ich sehen kann. An Jesus erkennen wir doch, was es heißt, in Gottes Furcht zu leben, ohne Angst vor dem Vater, aber mit dem Willen, nur für Gott da zu sein. Freude an seinen Geboten, Freude an seinem Willen. Jesus wird damit zum Vorbild, ist das Vollbild für uns. Aber noch mehr, er hat seine Gottesfurcht, seine Gerechtigkeit vor dem Vater auch zu unserer gemacht, dort, wo unsere nicht genügt. Wer aber vor Gott angstvoll flieht, wird Gottes Gebote wohl eher mit einem Murren einhalten. So gut gehorchen, damit ich nicht erwischt werde, wenn ich es nicht mache. Versteht ihr, es ist ein qualitativer Unterschied von der Haltung. Mache ich es aus Freude, aus Dankbarkeit Gott oder einfach, damit ich möglichst der Strafe entgehe und nicht erwischt werde? Gehorche ich aus Angst vor Strafe oder aus Liebe? Das kann für unsere menschlichen Augen gleich aussehen im Alltag. Aber die Haltung ist eine andere. Wer vor Gott angstvoll flieht, wird seine Gebote nur mit einem Murren halten, wird immer den Eindruck haben, dass er nicht genügt. Doch gerade darum hat Gott sein Volk damals aus der Sklaverei herausgelöst, dass er nicht Menschen vor sich hertreiben muss wie Sklaven, sondern befreite Menschen hat, die sich freiwillig ihm anvertrauen, sich nach ihm ausstrecken, ihm nahen, weil er uns nahe gekommen ist. Wie viel mehr in Jesus. Ein solcher Mensch, das erkennt der Psalmist, ein solcher Mensch ist wahrhaft glücklich zu nennen. Erstaunt bin ich, dass hier nicht Glaube und Vertrauen an erster Stelle ist. Glücklich ist der Mensch, der genug glaubt. Sondern hier Ehrfurcht hat vor Gott. Ich denke, es geht nicht das eine ohne das andere. Ehrfurcht vor Gott geht nicht ohne Glaube, aus Gnade bin ich erlöst. Sonst ist es Angst. Und Glaube ohne Gottes Furcht ist zu billig, zu einfach. Aus dem allen wird Weisheit erwachsen, aus dieser Gottesfurcht. Auf die Spitze getrieben könnte man sagen, klug kann man nur sein, wenn man Gott ehrt. Ich weiß nicht, was es auslösen würde, wenn man das heute an den Universitäten verkünden würde. Aber es ist trotzdem richtig. Und nicht sich Gott anzuvertrauen, ist die größte Torheit. Klug kann man nur sein, wenn man Gott ehrt. Gott ehren macht nicht dumm, sondern sorgt für die rechte Herzensbildung. Das ist dann vielleicht der Unterschied zur Universität. Die Uni ist weniger zuständig für die Herzensbildung, vielleicht mehr für hier. Das mag nicht schädlich sein, ich bin froh um gute Fachleute, aber Herzensbildung geschieht durch Gottes Furcht. Psalm 111 und beschreibt Gott, Psalm 112, wie sein Volk, wie wir Gott immer ähnlicher werden. Wir sind in sein Bild hineingeschaffen und wir sollen sein Wesen widerspiegeln. Wer ist dieser Gott? Gott ist ein Gott, der tut, der vollbringt gewaltige Taten. Ich habe für mich sogar aufgeschrieben, Gott ist ein Arbeiter. Es ist ein einseitiges Bild. Ein Arbeiter tönt für uns so handgemacht. Aber er vollbringt große Gewalten. Wir sollen etwas von ihm widerspiegeln. Er ist treu, er ist barmherzig. Ein Gott der Wahrheit, des Rechts. Übrigens, Gerechtigkeit in der Bibel ist nie einfach, wir sind gerecht, weil wir gerecht sind, sondern indem wir etwas Gerechtes tun, sind wir gerecht. Also man kann nicht gerecht sein und es hat keine Wirkung. Sondern indem wir gerecht handeln, werden wir für gerecht empfunden. Darum können wir vor Gott nicht gerecht sein. Darum wurde Christus für uns unsere Gerechtigkeit. Wie aber kann das geschehen, dass wir ihm immer ähnlicher werden? Ich bin diese Tage über einen Bibelvers ja fast gestolpert, das 2. Korinther 4, Vers 6. Dort steht, denn Gott hat gesagt, aus der Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unsere Herzen aufleuchtet und er ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes geworden. Dieses Licht, das uns Jesus erkennen lässt. Derselbe Gott, der sich in der Natur zeigt, indem er die Welt schuf, der geboten hat, dass die Finsternis weichen soll und Licht kommt, ist es, der in ganz anderer Weise gewirkt hat. Wir sind gerufen, ein Halleluja zu Gott zu rufen, zu beten über seine Werke. Die Natur, die Schöpfung, dass wir nicht bei der Schöpfung stehen bleiben, nicht die Schöpfung anbeten, aber die Schöpfung will uns leiten zum Lobpreis des Schöpfers. Aber noch mehr, die Spitze von Gottes Werk ist die Erlösung in Jesus Christus. Darüber sollen wir Gott loben. Der Psalmist im Psalm 112, im heutigen Losungswort für heute betet, in der Finsternis erstrahlt den Aufrichtigen ein Licht, gnädig, barmherzig und gerecht. In nie vorher gewesener Art und in einer Art, die nie mehr sein wird, hat Gott sein Licht gegeben in Jesus. Er ist das Licht, insbesondere derjenigen, die Gott suchen, die ihn ehren. Und in Jesus Christus ist uns ein Licht gegeben, mitten in aller Finsternis, die auch zeitweise unser Leben vielleicht prägt, wo wir merken, wir sind umnebelt. Nicht von Dingen, die wir konsumieren, sondern vom Leben, vom Schwierigen im Leben. Aber Jesus ist da. Wie herrlich ist Gottes Wirken in Jesus. Sogar wenn ich in der Finsternis sitze, sogar als frommer Mensch im besten Sinn, soll mir in Christus, inmitten meiner Dunkelheit, Christus aufleuchten als Licht. Das ist das einzige Licht, das meine Dunkelheit übrigens zu erhellen vermag. Größeren Segen kann es nicht geben, als der, der uns gegeben ist in Jesus. Und hier erfüllt sich wohl das Gebet des Psalmisten, das für den Gottesfürchtigen in der Dunkelheit Licht aufleuchtet. Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen. Und wer Gottes Werk in Jesus Christus erkennt, vor dessen Herz und Auge wird alles in einem anderen Licht erstrahlen. Über der Not wird es strahlen, dass Jesus alle Macht und Herrlichkeit hat, größer als alle Feinde. Und in der Dunkelheit wird er leuchten. Und in der Freude werden wir erkennen, dass unsere Sehnsucht nach Gott nur bei Jesus gestillt werden kann. Lasst uns einstimmen in dieses Halleluja. Nicht unbedingt verbunden mit einer bestimmten Musikart, der Klassik und so weiter, sonst im Leben in ein großes Halleluja. Darum loben wir ihn. Darum feiern, bezeugen wir Jesus hier im Gottesdienst, auch im Abendmahl. Darum verbreiten wir sein Evangelium, auch den Benachteiligten, hier in der Schweiz, aber auch in anderen Kontinenten, zum Beispiel in Afrika, Marianne, gell? Weil Christi Art unsere werden will und weil sein Evangelium weitergehen will. Lass mich beten. Ich habe Zeilen gefunden, die ich zu meinem Gebet gemacht habe, die ich auch hier beten möchte. Herr, ich spreche Gebete und befolge deine Gebote. Aber was mich zuerst wirklich verändern kann, ist wahrhaftige Anbetung und Ehrfurcht vor dir. Hilf mir, dass ich deine Gebote nicht als bloße religiöse Pflichterfüllung lebe, sondern aus Freude an dir und in dir. Erfülle mich mit der Ehrfurcht und Freude, die entsteht, wenn wir dein Angesicht suchen. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort. Hilf, dass wir es hören und tun. Amen.